NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. September 1769. Der Geburtstag des Naturforschers Alexander von Humboldt.
Jeder Mann hat die Pflicht, in seinem Leben den Platz zu suchen, von dem aus er seiner Generation am besten dienen kann,
schreibt der junge Alexander von Humboldt. Wo würde sein Platz einmal sein?
Auf dem Ozean. In den Wäldern des Orinoco. In den Steppen von Venezuela.
In Paris, London oder den Weiten der russischen Taiga.
In der Einöde peruanischer und mexikanischer Gebirge.
Vielleicht aber auch im Herzen eines Pinguins, der seinen Namen trägt. Oder im Sternenstaub eines Asteroiden namens Humboldt. Oder der Blüte der Humboldt-Orchidee.
Pflanzen sind nach ihm benannt, dann der Humboldt-Strom ist nach ihm benannt.
Es gibt eine Humboldt-Bay, zwei Humboldt-Gletscher, den Humboldt River, ein Humboldt-Gebirge in Nordamerika und eines in Asien. Dazu diverse Berge. Humboldtin ist ein seltenes Mineral.
So vielseitig wie er gewesen ist in seinem Leben, so vielseitig sind auch die Benennungen, in denen er auftritt.
Ein Universalgenie und für Herrn Richter
Dr. Thomas Richter, Apotheker.
Ein Vorbild.
In Alexander von Humboldt finde ich in gewisser Weise einen Seelenverwandten.
Denn obwohl Thomas Richter Apotheker ist,
mein Brotberuf,
so interessiert er sich nebenbei eben auch für ganz vieles.
Genau.
Und so stammt sein zweiter Doktortitel von einer Promotion über Alexander von Humboldt. Und noch etwas.
Alexander von Humboldt hatte in seiner Jugend einen Spitznamen. Und dieser Spitzname hieß tatsächlich der kleine Apotheker.
Reisen wir also mit Thomas Richter auf den Spuren dieses kleinen Apothekers.
Meine Damen und Herren, wir sind soeben hier auf dem Flughafen von Berlin-Tegel gelandet.
Berlin-Tegel, dort, wo heute noch der Flughafen ist.
So ist es. Der noch intakte Flughafen.
Gar nicht weit weg, wurde heute vor 250 Jahren Alexander von Humboldt geboren.
Ganz genau.
Damals gab es noch keine Einflugschneisen für Flugzeuge und das Reisen war beschwerlich. Schloss Tegel lag 15 Kilometer außerhalb der Stadt Berlin. Hier verbringt Alexander seine Jugend. Spross aus aristokratischer Familie, der Vater früh verstorben, die Mutter schwierig.
Es ist ein gestörtes Mutter-Sohn-Verhältnis und das große Vorbild ist natürlich immer der ältere Bruder gewesen.
Wilhelm, der ist hochbegabt, ein Überflieger in Latein und Griechisch und Alexander wird stets mit ihm verglichen.
Schau dir mal den großen Bruder an, der tritt auf, das wird immer ein großer Diplomat, was er ja dann auch geworden ist. Und du interessierst dich hier für so Krimskrams, du sammelst Pflanzen im Garten, du sammelst Steine, du interessierst dich für irgendwelche Tiere.
Das tat er tatsächlich von Kindesbeinen an, weshalb ihn alle den kleinen Apotheker nennen. Während Mama aus ihm einen preußischen Verwaltungsbeamten machen möchte.
Meine unglücklichen Verhältnisse zwingen mich, immer zu wollen, was ich nicht kann und zu tun, was ich nicht mag.
Dann hat er gesagt, naja, wenn dann schon eine Staatstätigkeit, dann aber im Bergbauwesen, wo ich ein bisschen meine naturwissenschaftlichen Neigungen ausleben kann.
Studium an der Bergakademie in Freiberg bei Dresden. In nur 8 Monaten schafft er das auf 3 Jahre angelegte Studium. Alexander von Humboldt wird, wie es seine Mama wollte,
Bergassessor.
Und trat danach tatsächlich in den preußischen Staatsdienst ein, bis genau zu ihrem Tod und danach hat er gekündigt.
Das Erbe der Mutter macht ihn auf einen Schlag reich und unabhängig.
Ich habe so viel Geld, dass ich mir Nase, Mund und Ohren vergolden lassen kann.
Statt zur Beerdigung der Mama zu fahren, plant er eine ganz andere Reise.
Eine Reise um die ganze Welt.
Er kauft teure Präzisionsinstrumente, Teleskope, Mikroskope, eine sehr genau gehende Uhr, Kompasse, Sextanten. Er bereitet sich vor zu einer Expedition.
Das Zusammen- und Ineinanderweben aller Naturkräfte
will er aufdecken.
Mir schwindelt der Kopf vor Freude.
Im Juni 1799 bricht er auf. 5 Jahre lang wird er Süd-, Mittel- und Nordamerika bereisen, wird in tiefsten Urwäldern wilden Tieren lauschen.
Das einförmig jammernde Geheul der Brüllaffen. Das abgesetzte Geschrei des ungemähnten amerikanischen Löwen.
Er wird dem Flusslauf des Orinoco folgen.
Bis weit, weit in das Landesinnere hinein, wo selbst die Eingeborenen sagen, ja, also so weit wollen wir eigentlich mit unseren Booten nicht fahren.
Humboldt vermisst, nimmt Proben von Pflanzen, nimmt die Natur mit allen Sinnen auf und beschreibt sie mit Worten, die eines Dichters würdig wären.
Wenn er so über die Steppen und Wüsten schreibt, die er da besucht hat im nördlichen Südamerika, die Llanos, wenn er da das Gefühl hat, dass er jetzt vor einem riesigen Meer steht.
Wie der Ozean erfüllt die Steppe das Gemüt mit dem Gefühl der Unendlichkeit. Und durch dies Gefühl, wie den sinnlichen Eindrücken des Raumes sich entwindend, mit geistigen Anregungen höherer Ordnung.
Im Juni 1802 steht Humboldt vor dem mächtigsten Berg, den er je gesehen hat.
Die Masse des Chimborazo ist gewaltig.
Der Chimborazo ist ein erloschener Vulkan von fast 6300 Metern Höhe. Damals der höchste bekannte Berg der Welt.
Der Pfad wurde immer schmaler und steiler.
Humboldt trägt einen Gehrock. Seine Schuhe sind bald vom scharfen Gestein durchschnitten. Seine Reisebegleiter und er tragen schwere Messinstrumente und keinerlei Bergsteiger-Equipment.
Zur Rechten senkte sich unser Blick schaurig in einen 800 oder 1000 Fuß tiefen Abgrund, aus dem schneelose Felsmassen senkrecht hervorragten.
Noch nie hatte ein Mensch so gewaltige Höhen erklommen.
Der Drang zum Erbrechen war mit etwas Schwindel verbunden und weit lästiger als die Schwierigkeit zu atmen.
Es ist die Höhenkrankheit.
Wir bluteten aus dem Zahnfleisch und aus den Lippen. Die Bindehaut der Augen war bei allen ebenfalls mit Blut unterlaufen.
Es gelingt ihm nicht, den Gipfel zu besteigen, aber er kommt für damalige Verhältnisse ziemlich weit, bis in die Nähe des Gipfels.
Einen Tag später ist er bereits wieder unten und zeichnet.
Wenn Sie sich dieses berühmte Profilbild, was da entsteht, genau anschauen, dann sehen Sie zum einen eine sehr ästhetische Landschaft, aber Sie sehen auch eine Vielzahl an Pflanzennamen, die Humboldt in diesem Naturgemäldeprofil gesehen hat.
Von den undurchdringlichen Palmenwäldern bis zum ewigen Schnee mit seinem dünnen Saum aus flechtenartigen Pflanzen.
Eingetragen deren Namen, die exakten Höhen, in denen sie vorkommen.
Und genau dieses berühmte Bild, es zeigt eigentlich, worum es Humboldt ging. Ein Totaleindruck, ästhetische Qualität, aber auch eine Beschreibung aller Einzelheiten, die sich da drinnen befinden.
Den inneren Zusammenhang der Naturkräfte.
Das große Ganze.
Die Natur muss gefühlt werden.
Er hat tatsächlich den Anspruch, den Totaleindruck der Welt, so wie sie um 1800 ist, zu bereisen und einem Publikum zu vermitteln.
Das Schiff, das ihn weiter um die Welt tragen soll, fährt ohne ihn. Über Mexiko, Kuba und die Vereinigten Staaten von Amerika reist er zurück nach Europa. 60.000 Pflanzenproben von etwa 6.000 Arten, von denen rund 2.000 für europäische Botaniker völlig unbekannt sind, hat er im Gepäck. In Paris beginnt er zu sichten und schreibt.
Ansichten der Natur.
Und diese Ansichten der Natur hatten im frühen 19. Jahrhundert auf dem Buchmarkt einen unglaublich großen Erfolg. Das wurde tatsächlich gelesen, und zwar von einer breiten Bevölkerungsschicht.
Überblick der Natur im Großen, Beweis von dem Zusammenwirken der Kräfte, Erneuerung des Genusses, welchen die unmittelbare Ansicht der Tropenländer dem fühlenden Menschen gewährt, sind die Zwecke, nach denen ich strebe.
Humboldt arbeitet wie ein Besessener.
Humboldt ist auch einer, der dann minutiös am Schreibtisch seine Reise auswertet.
Zugleich hält er Vorträge, korrespondiert mit zahllosen Wissenschaftlern, schreibt an mehreren Büchern gleichzeitig.
Humboldt war ein Idealist, würden wir heute sagen. Er hatte auch keine Familie, keine Partnerschaft, keine Kinder. Er hat tatsächlich sein ganzes Leben dieser Wissenschaft gewidmet.
Aber welcher Wissenschaft? Er interessiert sich einfach für alles.
Es fängt an bei den Gesteinen.
Trachyt, Basalt, Porphyrschiefer und Dolomit.
Dann geht's über die Tiere und Pflanzen.
Der Melonenkaktus verschließt unter seiner stacheligen Hülle ein wasserreiches Mark.
Dann geht's natürlich auch über die Eingeborenen, über die Sitten der Völker, die dort leben.
In Felsen gegrabene Bilder beweisen, dass auch diese Einöde einst der Sitz höherer Kultur war.
Es geht um die Gesellschaft, um die Sklaverei, mit der er sich auseinandersetzt.
Schande des Jahrhunderts. Man überfällt unschuldige Indianer. Man setzt ihnen nach, tötet alles, was sich widersetzt. Männer und Weiber, raubt Kinder und schleppt alt und jung auf 200-300 triumphierend in das Dorf.
Zeit seines Lebens wird er die Sklaverei verurteilen. Auch die Zerstörung der Natur durch den Menschen beschreibt er. Dafür, dass sich beispielsweise das Klima einer Region ändert, macht er, wahrscheinlich als erster, die
Entstehung großer Dampf- und Gasmassen an den Mittelpunkten der Industrie
verantwortlich.
Das lässt ihn auch zu einem Ökologen werden.
Humboldt gilt schon seinen Zeitgenossen als
der größte Gelehrte des Jahrtausends.
Der Aristoteles der Moderne.
Er lebt in Paris, diskutiert in London, ist auf Stippvisite in Rom. Aber er sehnt sich in weitere Fernen. Noch nie hatte ein Forscher den Himalaya bestiegen.
Wie hoch sind diese Kolosse des Himalaya?
Vergeblich bemüht er sich jahrzehntelang um eine Reisegenehmigung. Sie wird ihm verwehrt. Mit seiner Haltung gegen die Sklaverei hatte er sich bei der britischen Ostindien-Kompanie Feinde gemacht. Allmählich geht ihm auch das Geld aus. Der preußische König zahlt ihm eine Pension. Der Preis: Humboldt muss nach Berlin ziehen.
Berlin hat ihm nicht besonders gefallen.
Moralische Sandwüste, geziert durch Akaziensträuche und blühende Kartoffelfelder.
Als Kammerherr des Königs ist er an das Hofleben gebunden, muss den Monarchen unterhalten, ihm nach dem Abendessen vorlesen. Er ist überzeugt,
dass Fürstennähe auch den geistreichsten Männern von ihrem Geiste und ihrer Freiheit raubt.
Noch einmal geht er auf eine große Reise, quer durch Russland. Nicht vergleichbar mit seinen Abenteuern in Südamerika, sagt der Humboldt-Bewunderer Thomas Richter.
Das war eine Reise, in der er genauestens beobachtet wurde, in der er sich genau den russischen Behörden unterordnen musste, wie die es ihm vorgegeben haben.
Er ist jetzt 60 Jahre alt, hochgeehrt, wird mit Briefen und Anfragen aus aller Welt überhäuft. Ein gewisser Charles Darwin schickt ihm sein Buch über
Die Reise mit der Beagle.
Eines der bemerkenswertesten Werke, die veröffentlicht zu sehen, ich im Laufe eines langen Lebens das Vergnügen hatte.
Junge Wissenschaftler wie ihn fördert er nach Kräften. Selbst lebt er bescheiden in einer Mietwohnung und schreibt an seinem ehrgeizigsten Werk.
Ich habe den tollen Einfall, die ganze materielle Welt, alles, was wir heute von den Erscheinungen der Himmelsräume und des Erdenlebens, von den Nebelsternen bis zur Geographie der Moose auf den Granitfelsen wissen, alles in einem Werke darzustellen, einem Werke, das in lebendiger Sprache anregt und das Gemüt ergötzt.
5 Bände wird er schaffen. Der Titel: Kosmos.
Kurz vor seinem Tode gibt er die letzten Manuskripte dieses Kosmoswerkes in Druck, sodass sich dann tatsächlich der Kreis schließen wird.
Dies ist das Schicksal des Menschen. Man erreicht das Ende des eigenen Lebens und vergleicht, nicht ohne Traurigkeit, das Wenige, das man hervorgebracht hat, mit all jenem, was man hätte unternehmen wollen.
Er stirbt im Alter von 89 Jahren.
Jedermann hat die Pflicht, in seinem Leben den Platz zu suchen, von dem aus er seiner Generation am besten dienen kann.
Wo war sein Platz?
In den Wäldern des Orinoco, in den Steppen von Venezuela.
Sein letztes Porträt zeigt ihn kurz vor seinem Tod, als alten, gebückten Mann. Im Hintergrund erhebt sich mächtig der weiße Gipfel des Chimborazo.
Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rösseler an Alexander von Humboldt, der heute vor 250 Jahren geboren wurde. Redaktion: Christoph Tiegel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.